Ja, Entschuldigung, dass es ein bisschen gedauert hat. Wir haben an verschiedenen Stellen Verspätung. Sie haben vielleicht auch gesehen, dass die Folien recht spät erst im Netz aufgetaucht sind. Das liegt daran, dass ich noch versucht habe, diverses neues Material einzuarbeiten. Also das neue Kapitel, um das es jetzt geht hier, ist überschrieben Entwicklung von Lernanwendungen. Das ist eigentlich ein ziemlich interessantes Gebiet, wenn man da als Informatiker draufschaut oder sich als Informatiker in dieses Gebiet einarbeitet, weil es irgendwie eine ganze Reihe verschiedene Sichtweisen auf so einen Entwicklungsprozess enthält. Also da kommt zum Beispiel der erste Abschnitt, Schritte eines Entwicklungsprozesses. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen jetzt aus der Informatik-Sicht schon mal in einer Vorlesung über Softwaretechnik zum Beispiel war oder über Projektmanagement. Da schaut man sich ja auch den Entwicklungsprozess speziell für Softwareprojekte an. Naja, und jetzt geht es natürlich um Softwareprojekte, die letztlich, oder es muss nicht nur ein reines Softwareprojekt sein, kann auch ein Hardwareprojekt in manchen Fällen sein, die das Ziel haben, eine Lernanwendung zu entwickeln. Und irgendwie muss es natürlich ähnlich sein wie bei anderen Softwareprojekten. Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist, dass natürlich aus der Sicht der insbesondere Didaktik eine ganze Welt sozusagen von anderen Sichtweisen sich auftut. Man sich zunächst mal fragt, was ist eigentlich das Ziel unserer Unternehmung, was wollen wir wirklich vermitteln, warum wollen wir das vermitteln und von da aus dann sozusagen sich auf zum Beispiel dieses didaktische Grundkonzept, wie es hier steht, sozusagen einlässt und das erarbeitet. Und die zwei Sachen, die überlagern sich. Und was mir aufgefallen ist, wenn man die Literatur liest, dass es tatsächlich so ist, dass das auch wirklich noch zwei ziemlich getrennte Welten sind, dass also oft fast die gleichen Ideen in beiden Welten erfunden werden. Insofern ist das für uns ganz spannend. Eine Sache, die für Sie vielleicht das Verständnis jetzt von den Sachen ein bisschen komplizierter macht, ist, dass ich hier versucht habe, verschiedene Quellen zusammen zu kombinieren. Das hängt aber eben damit zusammen, dass es ein Gebiet ist, das eben so übergreifend über verschiedene Sichtweisen ist. Man wird an mehreren Stellen merken, dass auch daran, dass die Sprache auf den Folien immer wieder springt, dass eine Quelle dieses deutschsprachige, halbwegs aktuelle Handbuch über E-Learning ist, das, sagen wir mal, auch einen typisch deutschen Ansatz dazu vertritt. Also sehr auf komplexe Methodiken, auf Vollständigkeit, auf zum Teil auch ziemlich komplizierte Begrifflichkeit ausgerichtet ist und versucht, alles irgendwie ganz deutsch gründlich abzuhandeln. Ich habe als Kontrast ein Buch, als ein ganz aktuelles Buch wirklich, aus dem amerikanischen Sprachraum von einem Consultant im Bereich E-Learning, William Horton, der eben sehr, down to the earth sozusagen, wirklich praktisch anwendbar schreibt und vieles der Theorie so ein bisschen, so weit zusammenstreicht, dass man es sozusagen leicht verstehen kann und anwenden. Ich denke, dass die Mischung aus beiden vielleicht ganz interessant ist. Manchmal kommen auch noch von dem Buch, das ich auch in der Literaturliste hatte, von Roger Schenk Ausschnitte, was aber auch eher eben in der unteren Schiene sozusagen ist. Also ist ja auch ein Consultant im Learning-Bereich. Das ist sowieso eine ganz interessante Erfahrung, dass es eben viele Menschen gibt, die mit Consulting im Bereich von E-Learning ihr Geld verdienen. Das wird da auch auftauchen. Das sind also sehr oft wirklich Beratungsprojekte sozusagen, diese E-Learning-Projekte. Ja, jetzt habe ich wieder mal ein Thema mit meiner Technik hier, das hat gerade so ausgesehen, als würde es alles funktionieren. Jetzt. Also zuerst die Schritte eines Entwicklungsprozesses. E-Learning und Design, das ist natürlich eine ganz wesentliche Sache. Was ist eigentlich sozusagen das Kernstück von einem Entwicklungsprozess? Da kommen ganz viele Dinge dazu, aber was macht sozusagen aus, dass eine Lernanwendung wirklich eine gute Qualität hat? Und Sie sehen, der Begriff Design, Entwurf auf Deutsch, spielt hier eine ganz zentrale Rolle. Ich habe da ein Zitat vorangestellt, das mir ganz gut gefällt, von dem William Horton, also dem unteren Buch vorher auf der Liste, der ganz klar, finde ich, auch ausdrückt, dass E-Learning von vornherein als Ziel nicht haben kann, jetzt irgendwas Besseres zu machen, als man in traditionellen Lehrmethoden jetzt in Klassenzimmern und Seminarräumen und so weiter erzielen kann, wenn man das beste Ziel sozusagen, was man sich überhaupt vornehmen kann, wenn man das Optimum erreicht, dann ist man so gut wie klassische Lernformen und das ist schwer zu erreichen. Man kann natürlich dementsprechend auch durchaus schlecht sein und klassische Lehre kann ja auch durchaus nicht gut sein und das kann natürlich bei E-Learning genauso passieren. Der Unterschied zwischen gut und schlecht ist im Wesentlichen die Qualität des Entwurfs, des Designs. Und das ist natürlich schon noch ein kleiner Unterschied zwischen dem Lernen in einem Klassenzimmer oder dem Lehren in einem Klassenzimmer und dem Entwerfen sozusagen einer E-Learning-Anwendung, einer Lernanwendung, weil sie einfach diese Interaktivität nicht haben. Also wenn Sie jetzt in ein Klassenzimmer gehen und mit Leuten zusammenarbeiten, denken Sie an unsere Übungen oder unsere Praktika, da ist es so, dass sich die Lernenden zum Teil selber unterrichten, dass man von der Gruppe her was lernt, dass oft einfach nur Aufgaben gestellt werden und man die gemeinsam bearbeitet. Das heißt, da kann so eine Eigendynamik entstehen, die schon auch irgendwie durch entwurfsdidaktische Entscheidungen getriggert ist natürlich, dass man zum Beispiel die Aufgabe bereitstellt und sagt, er macht die Aufgabe. Aber da gibt es einen viel größeren Spielraum, dass das sozusagen von selber gut geht. Während bei so einer E-Learning-Anwendung stehe ich natürlich da und muss zuerst mal noch viel ausgeprägter Entwurfsentscheidungen treffen. Muss sagen, was mache ich denn jetzt überhaupt, um sozusagen die Lernziele irgendwie zu erreichen. Deswegen ist hier das Design, denke ich, die ganz zentrale Stelle. Und das Buch heißt ja auch E-Learning by Design, das der Horton geschrieben hat. Ja, da gibt es einen interessanten Begriff in der Literatur, der heißt Instruktionsdesign auf Deutsch oder Instructional Design auf Englisch. Das kann man in verschiedensten sozusagen Spielarten finden in der Literatur, also insbesondere in einem sehr breiten Sinn. Es geht einfach um Design von irgendwelchen Situationen eigentlich, bei denen jemand angeleitet wird. Also ich gestalte eine Lehr- und Lernsituation. So benutzt es zum Beispiel der Horton und so ist es auch das Motto jetzt eigentlich für die nächsten Folien, weil wir viele Dinge zusammenfassen dort. Es gibt aber auch eine ganz spezifische Bedeutung davon, das sind ganz spezifische Theorien, die da aufgebaut werden. Und es ist einfach eine eigene Schule sozusagen, man findet komplizierte Lehrbücher drüber, Sie brauchen bloß mal in Google eins dieser Stichworte eingeben, entweder Instructional Design oder Instructional Systems Design und werden feststellen, dass Sie mit einer Flut von Theorien und Ansätzen konfrontiert werden, die manche, von denen manche ganz einleuchtend sind, ein paar habe ich mir da auch rausgesucht. Ein paar hatte ich schon mal auf meinen Folien, habe sie jetzt gestern noch mal rausgeschmissen, was wirklich so ist, dass manche von denen einfach enorm kompliziert sind und man nicht wirklich so richtig durchschaut, was die tatsächlich am praktischen Nutzen bringen. Das ist also ein ganz spezifisches Gebiet. Das sieht man auch daran, dass es Abkürzungen gibt, wie ISD für Instructional Systems Design und oft wird auch einfach ID, also ID, für Instructional Design genommen, was uns Informatiker gnadenlos verwirrt, weil wir bei ID immer an irgendwas mit Identifier denken. Aber es heißt Instructional Design. Ja, was macht Instructional Design? Das übersetzt sozusagen zunächst mal die Gesamtziele in ganz konkrete Dinge, die wir entwickeln können, insbesondere in Entscheidungen darüber, was für eine Technologie wir benutzen, welche Softwareplattformen wir zum Beispiel benutzen und natürlich welchen Inhalt wir da erzeugen. Das bedeutet natürlich auch, dass man zunächst mal auf einer ganz hohen Entwurfsebene auch so Fragen beantworten muss wie, ja, was müssen wir denn kaufen? Ja, wenn jetzt eine Firma eben zum Beispiel eine Lernumgebung einführen will, ist ja eine Frage, machen wir das mit Standard-PCs, brauchen wir irgendwas Spezielles? Brauchen wir bestimmte Software, die da verwendet wird oder nicht? Also es ist zum Beispiel so, dass hier an der LMU eben immer wieder versucht wird, standardisierte Lernumgebungen einzusetzen und dass Lernmanagementsysteme tatsächlich als Campuslizenzen gekauft werden und das durchaus nicht so ganz klar ist in dem Fall, ob das wirklich auf die Ziele an der LMU zugeschnitten ist oder nicht. Moodle zum Beispiel wird doch in einem relativ breiten Rahmen eingesetzt. Also solche Entscheidungen, kaufen wir denn so eine Lizenz für ein Lernmanagementsystem zum Beispiel jetzt für die Uni? Das sind ganz konkrete Fragen, die sich wirklich ganz, ganz aktuell stellen. Und das muss letztlich irgendwie von den Entwurfsentscheidungen dieser Lernumgebung sozusagen abhängen. dann natürlich, was wähle ich sozusagen aus, welche Beispiele nehme ich, welche Texte nehme ich. Das sind natürlich alles Dinge, die zum Design gehören. Und nicht zuletzt hängt es natürlich auch ganz stark mit Managementfragen zusammen. Also zum Beispiel, was brauche ich für ein Budget, bis wann kann ich fertig sein, hängt natürlich auch davon ab, wie aufwendig jetzt mein Design insgesamt gestaltet ist, beziehungsweise umgekehrt. Wenn ich Rahmenbedingungen habe, wo ich sage, das Ding muss jetzt in 2 Monaten irgendwie lauffähig sein und was tun, dann kann ich natürlich nicht alles machen, was ich mir vielleicht vorstellen würde, muss mein Design darauf abstimmen. Also insgesamt eine komplizierte Aufgabe, bei der man insbesondere eben diese verschiedenen Welten zusammenbringen muss. Also wir haben eigentlich ja einerseits die Welt sozusagen des Softwareentwurfs, was natürlich nicht immer eine wirklich große Rolle spielt, weil wir nicht immer wirklich konkret Software schreiben müssen. Das ist jetzt die Frage, wie wir das Ganze angehen. Wenn wir wirklich sagen, wir bauen spezielle Animationen, spezielle interaktive Simulationen und Ähnliches, dann werden wir richtig Software entwickeln müssen. Das heißt, wir haben dann eine Systemarchitektur zu entwerfen. Wir müssen irgendwelche Frameworks einbeziehen, in der Regel, wenn ich alles selber machen, mindestens irgendwelche Grafik-Frameworks oder so, und haben so eine richtig klassische Software-Engineering-Aufgabe. Man natürlich dann überlegen muss, auf welchem Betriebssystem machen wir das, in welcher Programmiersprache und Ähnliches. Ich kann es natürlich auch machen, indem ich sage, ich beschränke mich auf sozusagen vorgefertigte Mechanismen für die Lernanwendung. Das heißt, ich verwende irgendein Autorensystem, ein fertiges System, in dem ich, gibt es ja, Authorware, Toolbook oder so, die wirklich speziell dafür gemacht sind, Lernanwendungen zu entwickeln. Oder auch vielleicht ein Autorensystem, das nicht direkt für Lernanwendungen gemacht ist, aber gut darauf anpassbar ist, indem man bestimmte vielleicht noch Frameworks oder Plugins benutzt, wie Macromedia Flash oder Adobe Flash wäre so ein anderes Autorensystem, das sich da durchaus anbietet, oder Director. Das bedeutet, ich muss nicht wirklich richtig programmieren, außer vielleicht irgendwelche Skripte, die da drin noch vorkommen. Aber natürlich muss ich auch wieder ans Betriebssystem denken, wo das Ganze läuft, an die Hardware. Das heißt, wir haben jetzt schon mal 2 verschiedene Welten und auch dann Entscheidung zu treffen. Ist es überhaupt ein Softwareentwicklungsprojekt oder ist es ein Inhaltentwicklungsprojekt eigentlich? Und letztlich wird das Ganze getragen oder kann nur entschieden werden, was wir wirklich machen und wie das dann im Detail ausschaut, von didaktischen Überlegungen, weil das Ganze hat ja den Zweck, irgendwie jemand was beizubringen. Also man sieht schon, dass man da in einem relativ komplexen Umfeld ist. Ja, Lerninhalte zu entwerfen, das ist ja nun was jetzt nicht wirklich normalerweise der Informatiker macht. Das macht ja irgendwie ein Textautor oder ein Designer, wenn es jetzt grafische Inhalte sind. Softwareengineering, das macht der Informatiker. Und Didaktik ist eigentlich nochmal ein Kapitel für sich. Das ist ja ein eigenes Studienfach und das ist das, was die Lehrer zum großen Teil eben in ihrer Ausbildung mitkriegen. Also man sieht schon, es ist ein komplexes Feld. Ja, jetzt kann man sich mal auf die Suche machen, wie wird denn so ein Entwicklungsprozess überhaupt strukturiert im Sinn eines zeitlichen Ablaufs? Was muss ich denn alles tun, der Reihe nach oder vielleicht auch gleichzeitig? Und wenn man da so in der Literatur rumschnüffelt, dann findet man ein Modell, das nennt sich ADDIE-Modell, von dem keiner genau weiß, wo es herkommt, seltsamerweise. Also es gibt, wir haben einen Artikel gefunden, der versucht, diesen historischen Wurzeln von dem ADDIE nachzugehen. So richtig einen Autor, der das eingeführt hat, gibt es nicht wirklich. Es ist wohl so, dass seit den 60er Jahren und dann ganz massiv in den 80er Jahren, dass das E-Learning so in aller Munde war, solche Folgen einfach verwendet wurden immer wieder, die eben mit Analyse, Design, Development, Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation vielleicht am besten gesagt auf Englisch, ablaufen. Und wenn man dann die Anfangsbuchstaben nimmt, dann kommt man eben auf ADDIE. Und das hat sich irgendwie so eingebürgert als Folklore, da eben ADDIE zu sagen dazu. Was uns Informatiker verblüfft, ist, dass das eine Sache ist, die nun als eigenständige Errungenschaft der Entwicklung von didaktischen Systemen betrachtet wird und das auch eine Zeit gedauert hat, bis die sozusagen auf diese Begrifflichkeit gekommen sind. Sie finden im Prinzip exakt die gleiche Terminologie, wenn man hinschaut, in Lehrbüchern der Softwareentwicklung, in Lehrbüchern der Software Engineering. Da fängt man auch an mit Analyse, Systemanalyse, da macht man einen Systementwurf, da muss man das Ding natürlich irgendwann mal bauen, das lässt sich nicht vermeiden. Also ein bisschen gibt es hier noch einen Unterschied, dass zwischen Development und Implementation noch unterschieden wird. Das ist was, was uns ist eigentlich die einzige Stelle, wo man als Informatiker ein bisschen ins Stolpern kommt, weil für uns ist das tatsächlich dasselbe. Allerdings gibt es, wenn man die beiden Begriffe hier anschaut, Design, Konzeption und Development, Entwicklung, es gibt auch in der Softwareentwicklung gibt's die Idee eines Grobdesigns und eines Feindesigns, Grobentwurf, Feinentwurf, wo man da also zum Beispiel Architekturentscheidungen trifft zuerst und dann im Feinentwurf wirklich auf die Ebene von Klassen und Methoden runtergeht und sagt, wie geht das im Kleinen, und die Implementierung kommt danach. Also insofern kann man es wirklich auf die Softwareentwicklung abbilden. Und da heißt es dann Wasserfallmodell, hier heißt es aber ADDIE-Modell. Was wichtig ist, ist, dass nun in den einzelnen Schritten schon andere Dinge gemacht werden. Wie gesagt, es kann ja sein, dass wir gar nicht Software entwickeln, sondern dass wir bloß Inhalte entwickeln, ein didaktisches Konzept entwickeln. Das heißt hier, wenn die Rede von Analyse ist, ist die Rede von der Analyse eines Lernbedarfs sozusagen. Und wenn die Rede von Design ist und Konzeption, dann geht es um die didaktische Konzeption, wie ich vorher auf der letzten Folie eben dieses Überblicksbild hatte, wie die weiteren auch technologischen Entscheidungen dann gesteuert werden aufgrund einer didaktischen Entscheidung. Das muss man sich schon klar machen. Und dann ist es natürlich so, dass jetzt hier diese Schritte so einfach irgendwelche Blasen sind, aber im Detail, wenn man in so einen Schritt reinschaut, ist da eine ganze Menge Arbeit drin, insbesondere wird man in jedem dieser Schritte, nicht bloß im ersten, solche Analysetätigkeiten drin haben, indem man zunächst mal schaut, was sind denn die Alternativen, die ich habe, was sind denn verschiedene didaktische Konzepte zum Beispiel, was sind verschiedene Implementierungswege, was sind verschiedene Wege, das Ganze am Schluss zu evaluieren, was sind die richtigen Evaluationsmethoden, wie umfangreich müssen die sein. Und da habe ich immer mit Alternativen zu kämpfen. Das ist in jeder dieser Fälle ist sozusagen so eine Verzweigung möglich in viele verschiedene Alternativen. Und die muss ich zuerst mal kennen, suchen. Ich muss sie analysieren, nicht beliebig viel Zeit investieren, aber ich muss sozusagen so weit analysieren, dass ich mich entscheiden kann, welche davon will ich gehen und dann eben eine bestimmte Alternative verfolgen. Und das bedeutet, dass das Ganze durchaus ein bisschen komplexer werden kann. Und wenn man modernere Literatur über dieses ADDIE-Modell liest, dann findet man sehr oft auch Ideen, die ganz nah an das gehen, was in der Softwareentwicklung sozusagen in modernen Arbeiten und Theorien, die jetzt über das Wasserfallmodell rausgehen, eben genauso erwähnt werden. Also dass man viel stärker iterativ arbeitet, dass man, also wenn man jetzt sich auf einen Weg festgelegt hat, dass man den sozusagen mit minimalem Aufwand zuerst mal bis zum Ende durchgeht, mit anhand eines Prototyps, und dann wieder zurückkommt an die Stelle, wo man die Alternative getroffen hat und überlegt, ob das das Richtige war und vielleicht dann den Weg die Alternative doch nochmal ändert. Oder dass man auch noch stärker iterativ arbeitet und in einem kleinen Team zuerst mal einfach eine lauffähige Lösung baut und die schrittweise dann weiterentwickelt, wo diese verschiedenen Aktivitäten eigentlich alle ineinander vermischt werden. Was man jetzt in Softwareentwicklung, irgendwie agile Entwicklung oder so nennen würde. Auch das wird bei der Entwicklung von Lernsystemen durchaus diskutiert. Also wenn Sie da einen Text suchen, wo das so ein bisschen anklingt, dann wäre das jetzt eine Quelle im Web. Das ist einfach sozusagen Hintergrundmaterial dazu. Ja, auch da ist weiter gedacht worden natürlich, wie der Entwicklungsprozess aussehen könnte. Dick und Carey sind Autoren, die ein klassisches Lehrbuch des Instruktionsdesigns geschrieben haben, und die haben auch natürlich einen Entwicklungsprozess vorgestellt, und da sieht man schon an dem, dass es doch inhaltlich ein ganzes Stück anders ist als das, was Softwareentwicklung betrifft. Darum ist es vielleicht ganz wichtig, sich das auch mal bewusst zu machen. Hier sieht man nämlich tatsächlich, dass in der Analyse eben solche Fragen sind wie: Was sind die Ziele unserer Unterrichtung insgesamt, dass wir zuerst mal die Ziele und dann natürlich eine Detailanalyse auf irgendwelche Unterziele runter, das werden wir auch gleich nochmal sehen, dass das ein ganz wesentlicher Schritt ist. Man muss natürlich auch wissen, was die Zugangsvoraussetzungen sozusagen sind, also was sind die Erwartungen an unsere Lernenden, was müssen die an Vorwissen mitbringen, was überhaupt für eine Gruppe, vielleicht muss man denen auch zusätzlich noch Dinge erklären. Also oder auch einen Test machen, wie er überhaupt diese Stufe unseres Lernsystems sozusagen betreten soll. Das sind alles Dinge, die auf der Analyseebene zunächst mal passieren. Und das Ergebnis sind eigentlich Objectives, also irgendwelche Ziele, wo man sagt, das sind konkrete Fähigkeiten, konkrete Wissensbestandteile, die wir erwarten, dass am Ende, wenn dieses ganze Ding durchlaufen ist, unser Lernsystem hier von den Lernenden zu erledigen sind, dass sie die beherrschen. Das heißt, ich definiere zuerst mal eigentlich diese Ziele und ich definiere auch ganz konkrete Tests. Also ich mache mir im Prinzip Gedanken, was sind die Aufgaben, die Leute dann nach Durchlaufen des Programms sozusagen bestehen sollten. Durchaus auch so weit, dass man konkrete Beispielaufgaben schon hat, zumindest sozusagen Muster dafür. Und wenn man so weit ist und sagt, das ist genau das, was die Leute dann am Ende können sollen, dann kann ich anfangen, eine Strategie der Unterweisung zu entwickeln und in diese Strategie eingepasst, also Strategie der Unterweisung heißt jetzt solche Dinge wie, will ich das in einer systematischen Frage- und Antwort-Spiel entwickeln oder will ich eine Simulation machen, wo die Leute was selber lernen oder will ich vielleicht die Leute zwischendurch auch mal rausschicken, dass sie eben irgendwo im natürlichen Umfeld sozusagen oder auch in der Firma eben Beobachtungen machen und die einspeisen. Da gibt es ja ganz verschiedene Ideen, was ich da machen kann, über die reden wir dann auch noch genauer. Und abhängig davon muss ich dann natürlich Material auswählen und entwickeln. Kann ja sein, dass ich da irgendwelche Texte brauche, dass ich Grafiken brauche, dass ich Filme brauche, dass ich Audiomaterial brauche, um irgendwas zu begleiten, irgendwelche Interviews mit irgendwelchen Leuten oder so. Das ist der Schritt nun, das Material zu entwickeln. Und an der Stelle ist dann eigentlich das System sozusagen fertig. Was jetzt, deswegen auch noch eine andere Farbe für die letzten Kästen, das sind nämlich jetzt Evaluierungskisten. Und zwar werden hier zwei verschiedene Arten von Evaluierung beschrieben, nämlich eine formative und eine summative Evaluierung. Also derjenige, von dem ich diese Folie habe, das ist offensichtlich dieser Don Clark. Ich habe hier die Quelle angegeben. Ich wollte das Bild nicht nochmal abmalen, der hat hier einen Fehler gemacht, der hat informativ geschrieben, das habe ich jetzt nochmal so ein bisschen ausgebessert. Also sieht man auch, dass man sich auf die Webquellen wirklich nicht immer so richtig verlassen kann. Also es ist tatsächlich Formative Evaluation und Summative Evaluation. Ja, was ist eine formative Evaluierung? Das ist eine Zwischenevaluierung, die ich mache, um die Weiterentwicklung meines Systems sozusagen zu steuern. Das heißt, ich kann sehr wohl sagen, ich habe bestimmte Tests, die ich jetzt mit einer Prototyp-Version, mit einem Ausschnitt nur des ganzen Systems, wobei auch wieder verschiedene Ausschnitte gewählt werden können, also bloß Stoffausschnitte oder zum Beispiel nur bestimmte Arten dann der Unterweisung, zum Beispiel nur irgendwie so Simulationen oder so. Da kann ich also zunächst mal ein Experiment machen und das auswerten, indem ich Testpersonen dran setze und die befrage oder Messungen mache, wie mit diesen empirischen Methoden, wie wir uns das schon angeschaut haben. Und das fließt dann eigentlich, das ist jetzt in dem Bild hier nicht so richtig zu sehen, fließt dann in dieses Revise Instruction zurück, dass sozusagen alle diese einzelnen Aktivitäten dann dadurch modifiziert werden. Das ist die eine Art, diese formative Evaluierung, und dann gibt es noch die summative Evaluierung, dass ich wirklich mein System, wenn es dann im Feld ist und wirklich eingesetzt wird, begleiten muss und so wie hier die Lehrevaluation ist, dann vielleicht irgendwelche Fragebögen verteile und zum Beispiel dann feststelle, das könnte sein, wäre eine typische Rückwirkung, dass bestimmte Voraussetzungen vielleicht nicht gegeben sind, die man durch entweder Erweiterung dieses Systems oder durch vielleicht zusätzliche Eingangstests oder andere Maßnahmen eben sicherstellen sollte in Zukunft. Also das ist jetzt ein Ablauf, der im Prinzip schon auch so ungefähr diesem ADDIE folgt. Ja. Sie haben hier vorne einen Analysebereich, dann haben Sie einen Entwicklungsbereich, dann haben Sie, der allerdings ein bisschen ausdifferenziert ist, dann wird das Ganze implementiert, das ist hier fast weggelassen, gar nicht wirklich dargestellt, und hinten haben Sie einen Evaluierungsbereich. Also schon die gleiche Grundidee, aber jetzt viel mehr auf den wirklich Bereich des Instruktionsdesigns ausgerichtet und vielleicht auch schon ein Beispiel dafür, dass das schon anfängt, so ein bisschen natürlich bürokratisch zu werden. Also wenn man dem jetzt so wirklich im Detail folgen will, ist das vielleicht schon wieder fast zu viel des Guten. Deswegen jetzt zum Vergleich ein Ausschnitt aus dem Buch von dem William Horton. Die Überschrift, er sagt, Quick Instructional Design Job Aid, also was eine schnelle Hilfe wirklich zu arbeiten mit Instructional Design. Er schreibt, man soll am besten dieses Ding hier, dieses Bild sich ausdrucken, er stellt es auch als PDF im Internet zur Verfügung praktischerweise, und sich groß an die Wand als Poster machen und immer wieder draufschauen, weil das in einem Bild sozusagen alles zusammenfasst, was man braucht, wirklich braucht ein Instruktionsdesign. Und Sie sehen, es ist deutlich einfacher, es passiert auch viel mehr da drin als jetzt bloß eine Folge von Schritten, sondern es wird auch ziemlich viel schon darüber angedeutet, wie diese Schritte passieren sollen. Der grobe Ablauf, den können wir uns ganz bewusst klar machen. Wir haben ein Ziel und da stehen konkrete Fragen, die wir uns auch gleich noch anschauen. Das ist das Ziel der gesamten Lernanwendung und das wird runtergebrochen in so einem Baum von Einzelzielen, Objectives, die wir uns vornehmen. Also wir haben ein Universalziel und Detailziele. Und das würde man da im Deutschen wahrscheinlich sagen, Goal und Objective ist gar nicht so leicht, eine Zielsetzung vielleicht und einzelne Ziele. Und diese Objectives, die sieht man, die werden in so einem Baum zerlegt. Und wenn Sie jetzt da reinschauen in eins dieser Objectives, dann wird hier eine spezielle Art auch vorgeschlagen, wie man das aufschreibt. Das werden wir uns auch gleich noch genauer anschauen. Nämlich im Prinzip gibt es immer sozusagen eine Art von Inhalt, die vermittelt wird, eine Art von, ja, eben Skill, Knowledge oder Attitude. Es gibt eine Zielgruppe sozusagen, die Lernenden. Und es wird irgendwas vorausgesetzt, die müssen irgendwas können. Und wenn die das können sollen, dann ist das ja zum Beispiel schon ein Prerequisite hier, dieser rote Pfeil, schon ein Grund, warum wir eben Unterziele brauchen, weil wenn die, entweder diese Prerequisites sind von vornherein gegeben durch unsere Zielgruppe, oder wir müssen das eben zusätzlich den Lernenden beibringen. Das heißt, das ist ein erster Ansatz, wie man so eine Struktur reinkriegt, indem man sagt, welche Ziele setzen denn eigentlich welche anderen Ziele voraus. Und damit kriege ich so einen Lernbaum von Objectives, oder so einfach eine Baumstruktur von Lernobjectives, vielleicht besser gesagt. Die müssen dann umgesetzt werden, die einzelnen Objectives, und zwar gibt es da zwei Dinge. Es gibt Aktivitäten, für die ich mich entscheiden muss, wie so ein Objective umgesetzt wird. Hier werden grob drei Varianten angegeben, nämlich sogenannte Absorb-Activities, bei denen Wissen vermittelt wird, Do-Activities, bei denen praktische Erfahrung, Übung vermittelt wird, und Connect-Activities, bei denen der Transfer zu anderen Situationen im Leben und der Arbeitswelt vermittelt wird. Und ich muss natürlich Tests dafür haben, mit denen ich das jeweils überprüfen kann, ob das auch erreicht wurde. Also das ist, wie gesagt, ein wesentlich weniger bürokratischer und viel schneller anwendbarer Prozess, bei dem man sozusagen auch im Detail gleich sich vorstellen kann, was es wirklich heißt. Es ist schon so, dass hier bei Goal und Objective mehr Analyseaktivitäten sind, dass diese Learning Objects zu der rechte Teil hier, dass die zu entwerfen, das Gelbe sozusagen auf der Folie, dass das irgendwie Designaktivitäten sind, allerdings auch schon die Struktur in den Objectives ist Design, und dass diese Tests Evaluierungsaktivitäten sind. Also die sind schon wieder erkennbar, diese Stufen von Eddie, aber in dem Fall schon deutlich mehr verwischt sozusagen. Was jetzt auch in dem Buch von Horton eigentlich ganz nett dargestellt wird, ist, dass so ein Entwicklungsprozess eben doch einfach eine iterative Angelegenheit ist. Und die Darstellung, die finde ich eigentlich ganz angenehm, die hat man nicht in der Softwaretechnik eigentlich nicht so sehr. Da heißt es im Prinzip schon auch Spiralmodell, was hier dargestellt wird. Und man sieht, das ist im Prinzip ja so eine Schnecke, die sich da irgendwie abwickelt. Also ein Schritt davon, ich mache eine Analyse, ich entwerfe was, ich baue was und dann evaluiere ich was. Das sind so die Kernschritte hintereinander in einem in einer Entwicklungsphase. Und wenn ich evaluiere, dann ist das natürlich ein Analyseergebnis. Das heißt, ich werde die Analyseergebnisse in der Regel einfüttern, ein neues Design in umbauen, in weiteres evaluieren und komme damit zu so einer richtigen, da merkt man so eine Spiralstruktur, so einer richtigen Kette, die eben möglicherweise in vielen Iterationen immer mit Analyse, Design, Build, Evaluate, Analyze, Design, Build, Evaluate, versucht sich schrittweise dem Produkt anzunähern. Und dabei bewegt man sich in zwei Dimensionen. Einerseits bewegt man sich von groben Ideen auf ein Produkt zu, andererseits auf ein wirklich eben fertig und einsetzbares, ausgearbeitetes Produkt. Andererseits bewegt man sich da unten in der Abstraktionsebene auf und ab. Also das, da ist das Bild vielleicht nicht ganz stimmig. Es ist nicht ganz so, dass man sich jetzt bei der Evaluierung immer so sehr in die Details runterbewegt. Aber was klar ist, immer wenn ich ein Design mache, mache ich sozusagen konzeptionelle Arbeit. Ich gehe wieder ein Stück rauf in der Abstraktionsebene. Und bei der Evaluierung überprüfe ich diese Konzepte, ob die wirklich stimmen. Das heißt, ich habe immer so einen Wechsel rauf und runter in der Ebene zwischen Konzeption und wirklich detailliertem Ausarbeiten. Und im Laufe der Zeit bewege ich mich natürlich da nach rechts unten, also auf ein fertiges Produkt, in dem alle Details ausgearbeitet sind. Also das ist jetzt eine weitere Darstellungsform, die jetzt auch mit iterativen Verfahren, zum Beispiel aus dem Software Engineering, durchaus kompatibel ist. Und vielleicht zum Abschluss, das muss man jetzt nicht im letzten Detail angehen, das heißt Paddock-Modell habe ich gelesen. Das deutet eigentlich nur eins an, also da haben auch Leute von dem Eddy sozusagen noch eine Variante machen wollen. Das deutet eins an, wenn wir diesen iterativen Prozess hier haben, Analyse, Design, Implementierung, Entwicklung, Evaluation eigentlich auch noch, die jetzt hier gar nicht wirklich dargestellt ist, dann ist das Ganze natürlich eingebettet in Aufgaben des Projektmanagements und der Qualitätssicherung. Also das darf man einfach nicht im realen Kontext, einer realen Softwareentwicklung, einer realen betrieblichen Entwicklung von Lernverfahren nicht vergessen. Das ist eigentlich nur das, was hier dargestellt werden soll. Also diese Abkürzung PEDIC, die ist ja eigentlich bloß ein Gag. Da ist sozusagen der Eddy in der Mitte und das Projektmanagement vorne und das Qualitätssicherungssystem hinten dran, um sozusagen sich daran zu erinnern, dass das eben eingebettet werden muss. Ja, Analyse. Analyse kennen wir als Softwaretechniker von den Begriff der Systemanalyse oder auch der Anforderungsanalyse. Da muss man sich zuerst mal darüber klar werden, dass E-Learning in ganz verschiedenen Szenarien zunächst mal auftritt, also in verschiedenen Bereichen angewendet wird. Das habe ich ansatzweise, glaube ich, schon mal an einer anderen Stelle gehabt. Es gibt einfach Dinge, wo es fest etablierte Lernprozesse gibt. Also man will zum Beispiel Italienisch lernen. Das ist irgendwie relativ klar. Da gibt es Kurse, da gibt es Lehrbücher dazu, es gibt Tests, die ein bestimmtes Level festschreiben, die inzwischen europaweit standardisiert sind. Und genauso kann ich eine Programmiersprache lernen oder in der Schule eben Bruchrechnen lernen. Da ist ein sehr klar definiertes Umfeld da. Ich kann, wenn ich dafür was entwickle, auch auf einen relativ großen Markt hoffen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt wirklich gutes Lernprogramm habe, mit dem man eben was weiß ich, Bruchrechnen oder Italienisch lernen kann, dann wird es hoffentlich viele Leute geben, die das kaufen, zumindest potenziell sind da viele Kunden da. Und ich muss mich natürlich über die Didaktik und die Präsentation von Mitbewerbern absetzen. Aber das ist im Prinzip die Entwicklung eines Massenprodukts. Dann ist es durchaus so, dass ich individuelle Zusatzqualifikationen habe, wo einzelne Leute sozusagen sich, die jetzt keine Zeit haben, in irgendeinen Kurs zu gehen, sich schon relativ spezifisch weiterbilden wollen, die jetzt zum Beispiel zu einer Programmiersprache, zu einem Betriebssystem irgendwelche Feinheiten dazulernen wollen, um sozusagen einen detaillierteren Zugriff darauf zu haben, sich auch für eigene berufliche Qualifikation weiterzubilden. Das ist immer noch ein Massenmarkt, gar nicht so sehr verschieden von dem dort oben, außer dass es zunächst mal doch feiner aufgegliedert werden muss, feiner parametrisierbar ist, dass ich das feiner steuern kann. Ja, noch feiner sozusagen aufgegliedert und noch mehr auf die einzelnen Personen zugeschnitten sind nun E-Learning-Anwendungen in der betrieblichen Weiterbildung. Und das ist ein relativ großer Bereich, den man sich klar machen muss. Das ist so ähnlich, wie es in der Softwareentwicklung halt auch so ist. Dort gibt es ja auch Firmen wie Microsoft oder Adobe oder so, die Software wirklich für einen Massenmarkt herstellen und die natürlich Programmierer und Softwareentwickler beschäftigen und auch Designer natürlich. Das sind sozusagen Sachen, die in dem oberen Teil dieser Folie, analog zu dem oberen Teil der Folie sind. Aber es gibt einen riesengroßen Markt, insbesondere in Deutschland ist das der große Teil eigentlich der Softwareindustrie, der maßgeschneiderte Lösungen für einzelne Betriebe entwickelt, wo es eben darum geht, wie kann man jetzt bei BMW oder der E.ON oder so ganz konkret Unterstützung für deren tägliche Aufgaben liefern. Und das gibt es bei Softwareentwicklung, gibt es aber natürlich genauso beim E-Learning. Und das ist auch der Bereich, in dem diese Consultants tätig sind, von denen diese Bücher stammen, also der Roger Schenk und der William Horton, von denen ich der Bücher zitiere. Die schreiben eben über die Erfahrung, wenn sie jetzt einem Betrieb sozusagen konkret Lösungen vermitteln. Dort gibt es ein ganz großes Problem, noch zusätzlich, dass es dort oben nicht ganz so gibt. Ja, wenn jemand Italienisch lernen will, dann ist das Grundziel zunächst mal klar. Der entscheidet sich halt, er will Italienisch lernen oder nicht, der entscheidet sich vielleicht nur über das Level, auf dem er ist. Aber, oder das müssen wir dann entscheiden, ob er das Level hat, um auf diesen Kurs einzusteigen. Aber sonst gibt es da nicht so viel zu diskutieren. Während einem Betrieb, wenn wir gleich an Beispielen sehen, kann da enorm viel zu diskutieren sein, was denn eigentlich die Aufgabe ist, um die es geht. Insbesondere hier spielt der Analysebereich eben eine ganz große Rolle. Und das ist in der Literatur vielleicht auch ein bisschen überdominant. Und gerade jetzt, wenn man eben über Analysis redet, denke ich, ist es wichtig, zuerst mal zu sehen, dass das vorwiegend auf diesen Bereich ausgerichtet ist. Wo aber auch, denke ich, sehr viel Geld verdient wird mit und wo gerade eben hierzulande eben auch, denke ich, ein starker Markt ist. Also sowohl in der Softwareentwicklung als auch in Lernanwendungen. Die Analogien zwischen der Softwareentwicklung und Lernanwendungen gehen weiter. Also Niegemann und seine Co-Autoren schreiben ganz klar, die Analysen stellen eigentlich die kritischste Phase dar, werden aber in der Praxis am meisten vernachlässigt. Und tatsächlich wird oft drauf losgearbeitet, ohne dass man weiß, welches Problem man wirklich lösen soll. Kennt man in der Softwaretechnik genauso. Es gibt immer noch eine relativ große Zahl von Softwareprojekten, die scheitern, und das liegt in den allermeisten Fällen, kann man empirisch nachweisen, nicht daran, dass da jemand nicht programmieren konnte oder irgendwelche technischen Schwierigkeiten sich aufgetan haben, sondern dass man nicht das entwickelt hat, was eigentlich die Aufgabe war. Und dort nennt man das Requirements Engineering, das Gebiet. Und hier haben wir im Prinzip so etwas Ähnliches. Wir müssen zunächst mal das Problem verstehen, die Anforderungen verstehen. Und sehr häufig ist es so, dass die Leute, die uns jetzt den Auftrag geben, also wir versetzen uns jetzt in die Situation, wir sind ein Consulting-Unternehmen im E-Learning-Bereich, also ein Vertreter dieses Consulting-Unternehmens, der zum Kunden geschickt wird, und wir sollen mit denen darüber reden, was die für eine E-Learning-Anwendung brauchen. Da stellt sich sehr oft raus, dass die gar nicht wirklich eine E-Learning-Anwendung vielleicht so richtig brauchen, sondern dass dann ein Problem in dem Betrieb ist, von dem gehofft wird, dass das über diese E-Learning-Anwendung zu lösen ist. Und wenn ich das nicht verstanden habe, was das eigentliche Problem ist, dann kann ich mit meiner Anwendung möglicherweise komplett daneben liegen. Das heißt, das ist ganz wesentlich, das zu verstehen und dann eben auch so ein bisschen auf die politische Ebene mit sozusagen reinzuschauen, was sind denn jetzt eigentlich die Gründe, warum bestimmte Dinge Prioritäten haben. Gut, das denke ich, die Folie müssten Sie irgendwo wahrscheinlich schon mal gesehen haben, so eine ähnliche. Das, was vorher da stand, je früher sozusagen ich meine Dinge korrekt mache, umso weniger Aufwand ist es, das zu reparieren. Also wenn ich eine falsche Anforderung in der Anforderungsdefinition finde, jetzt in der Analysephase, kein Problem. Wenn ich sie während der Entwicklung finde, ist es schon teurer. Und wenn ich sie dann, wenn das System fertig ist, feststelle, dass die Anforderung irgendwie gar nicht berücksichtigt wurde oder eine falsche Anforderung, dann kann das in Größenordnungen mehr Aufwand sein, das zu beheben. Also müssen wir analysieren, ganz bewusst und ganz detailliert. Und hier sind 6 Gebiete der Analyse aufgelistet, die wir alle machen müssen. Mehr oder minder ausführlich, ich gehe jetzt der Reihe nach durch. Man muss das Problem natürlich verstehen, man muss den konkreten Bedarf verstehen, die Zielgruppe verstehen, das Themengebiet muss man verstehen und man muss, und das mache ich nur ganz kurz, die Ressourcen und die Kosten in den Griff kriegen. Also ganz interessant für uns sind natürlich vor allem die ersten 3. Ja, ich habe Ihnen schon gesagt, dass wir uns vielleicht am besten, um das zu verstehen, in so eine konkrete Situation reinversetzen. Und das Buch von dem Roger Schenk, das ich schon auf der Literaturliste hatte, das hat den Vorteil, dass da so richtige Geschichten erzählt werden. Also der erzählt einfach aus seiner Praxis. Und lustig, dass das sogar gerade in Deutschland stattfindet, dass er dort einen Beratungsjob hatte, aber das ist jetzt in dem Fall relativ unwichtig. Also es geht um irgendeinen Utility Company, also um sowas wie E.ON oder auch eine große Gas, ein großes Gasunternehmen, das ist jetzt nicht so wichtig, was die wirklich tun. Auf jeden Fall Leute, die irgendwelche Produkte verkaufen, wo sie viele Kunden haben, das ist klar. Also denken wir mal an einen Stromkonzern. So, die haben offensichtlich genau das gemacht, dass sie dem Roger Schenk Kontakt aufgenommen haben, weil sie eben glauben, E-Learning ist was Wichtiges und haben irgendwo bei der Personalabteilung, HR, Human Resources, haben sie jemand beauftragt, das zu machen, der hat auch Geld gekriegt. Okay, jetzt kommt eine gute Bemerkung. Sie haben tatsächlich den Roger Schenk kontaktiert, was bemerkenswert ist. Weil sehr häufig wird in solchen Fällen nämlich hausintern rumgemurkst, ohne dass man jemand fragte, was von versteht. Also das ist schon mal eigentlich eine positive Situation. Ist übrigens in der Softwaretechnik auch wieder so. Ja? Also ich kann Ihnen da Geschichten erzählen, aber das mache ich lieber nicht öffentlich, wo zum Beispiel staatliche Einrichtungen unwahrscheinlich viel Geld investiert haben und Ressourcen, um Softwareentwicklungsprojekte selber zu stemmen, was einfach viel gescheiter gewesen wäre, einfach kompetente Softwarehaus zu beschäftigen. Okay, also die haben das gemacht, die haben den Spezialisten geholt, den Roger Schenk. Ja, und der kommt und stellt zunächst mal Fragen. Und zwar diese Fragen, nämlich gar nicht so sehr, was soll denn das E-Learning-System, sondern was geht denn in Ihrer Firma schief? Und letztlich, das Training ist sozusagen ein Versuch, irgendwie Dinge zu reparieren, die in dem Betrieb nicht in Ordnung sind. Und letztlich geht es eigentlich nicht um das Learning selber, sondern das Learning hat ja irgendeinen Zweck, nämlich irgendwas zu tun am Ende oder besser tun zu können, was vorher die Leute nicht richtig gemacht haben. Also, worum es ging, das konkrete Beispiel, was sein E-Learning-System tun sollte, ist, neu eingestellte Angestellte einzulernen. Also ein Trainingsprogramm für neue Mitarbeiter. So, ja gut, dann gibt es also diese Sitzung, wo da irgendwelche Leute aus der Firma da sitzen und welche von dieser E-Learning-Consulting-Firma. Und der Entwickler hier, also Roger Schenk und seine Leute, fragen, also was muss denn der jetzt wissen, wenn einer da neu anfängt bei euch? Kommt die Antwort, ja, da gibt es so ein Handbuch, da steht das alles drin. Das ist jetzt wirklich bewusst hier auf die Spitze getrieben. Es ist eigentlich komisch. Man fragt sich ja, also wenn das schon in dem Handbuch aufgeschrieben ist, warum jetzt, was soll das bringen, dass man das jetzt mit einem E-Learning-System macht? Offensichtlich gibt es ein tiefer liegendes Problem, dass kein Mensch offensichtlich dieses Handbuch liest oder lesen will oder was damit anfangen kann. Und das ist so ein Hinweis schon darauf, dass da eigentlich die Frage in Wirklichkeit woanders liegt, als jetzt bloß dieses Handbuch umzusetzen. Tatsächlich ist es so, dass wenn man jetzt sozusagen zu kurz springt in der Situation, dass man nun wirklich anfangen könnte, sich dieses Handbuch zu nehmen und die ganzen Kapitel da durchzuarbeiten und dann das schön brav in multimedialer Weise aufzubereiten und dann hat man ein multimediales Handbuch, das keiner nutzt. Und dann wundern sich die Leute, dass das E-Learning nichts gebracht hat. Also man muss tiefer gehen. Und er fragt nämlich dann weiter. Er fragt nämlich nicht, was sollen die wissen, sondern er fragt, was sollen die tun? Was muss der tun können? Die Experten antworten mit Dingen, die es sich nicht lohnt aufzuschreiben. Also unglaublich viele Sachen, die alle aus diesem Handbuch sind, das muss er alles verstanden haben und können. Lauter technische Dinge, wie ihr Abrechnungssystem funktioniert und was man tut, wenn irgendwelche Beschwerden von Kunden kommen, dass irgendwie eine Rechnung falsch ist und ganz komplizierte Detaildinge, das sollen die alle können. Ja, gute Frage ist dann, was ist denn der größte Fehler, den die neu eingestellten Leute machen? Also auch ganz kompliziert, kennen sich mit der Software nicht richtig aus und können Fragen, die die Kunden stellen, nicht richtig beantworten. Kommt drüber. Ja, dann stellt sich raus, ja, wieso Fragen der Kunden? Was machen die denn jetzt wirklich? Also wenn ihr jetzt jemand neu einstellt in dieser Gruppe, was tun die? Was machen die? Sitzen die am Schreibtisch und lesen die was oder füllen die irgendwelche Formulare aus oder was tun sie? Dann kommt endlich, ja, wir machen das bei der Einarbeitung immer so, dass die zuerst mal in den Telefondienst kommen und zwar in den Bereich, wo Beschwerden bearbeitet werden. Und die Antwort ist, es geht eigentlich nicht wirklich um das Training der Leute in allen diesen Details dieser Software und dieser Systeme und dieser Abläufe im Betrieb, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass Leute in der Lage sind, am Telefon vernünftige Kundengespräche zu führen und sich dann die Informationen, die sie dann wirklich für die Kundengespräche brauchen, das sind ja letztlich immer wieder die gleichen Dinge, die davor ablaufen, dass sie die kompetent beantworten können. In dem Moment hat man sozusagen einen Anker und kann sagen, okay, Gespräche mit Kunden zu führen am Telefon, wie macht man das, dass der nicht gleich wieder beleidigt einhängt und das Gefühl hat, es kümmert sich jemand um ihn. Da gibt es eine Menge an Dingen, die man wissen muss, die man aus der Psychologie kennt und so weiter. Und dann gibt es natürlich da angehängt irgendwelche Detailfragen, die jetzt spezifisch für den Betrieb sind. Aber wenn ich das da aufhänge an der Stelle, dann habe ich eine direkte Wirkung. Dann wird ziemlich schnell, wird jeder merken, dass die Kunden zufriedener werden. Wenn ich bloß anfange, die neuen Leute, die dann letztlich ans Telefon gesetzt werden, mit technischen Details über den Betriebsablauf zu füttern, bis denen irgendwie der Kopf platzt, dann werden die deswegen am Telefon nicht freundlicher werden zu den Leuten und auch nicht mehr Überblick haben. Das heißt, ich muss die Situation sozusagen, es kommt eine Beschwerde von dem Kunden, dass auf seiner Rechnung 2000 Euro stehen und er hat aber eigentlich auch nicht mehr Strom verbraucht, die muss ich sozusagen schulen. Was mache ich dann? Und wenn man da anfängt, dann sind wir an der richtigen Stelle. Und was diese längliche Geschichte bloß erklären soll, ist, dass die Leute, die jetzt die Aufgabe stellen, in der Regel nicht wirklich eine Ahnung davon haben, was das Problem ist. Die wissen schon, dass da ein Problem ist, aber sie können es in der Regel nicht formulieren. Und das ist, denke ich, was das generell der Grund auch ist, warum so Beratungsunternehmen eben richtig viel Geld verdienen, sowohl im betriebswirtschaftlichen Bereich, als auch im Softwarebereich, als auch hier im E-Learning-Bereich, weil sie eben sozusagen diese Rolle einnehmen, auch als Außenstehender geht es ja auch viel leichter, einfach mal zu fragen, wo ist denn das Problem? Ja, also die fünf Fragen, die der sozusagen empfiehlt, der Roger Schenk, ist, hat man so ein bisschen gesehen in dem Beispiel, was sind die Schwierigkeiten, die die Angestellten haben, was können die nicht richtig machen? Kann man uns eine Geschichte geben, können Sie uns eine Geschichte erzählen, wo jemand eben nicht das Richtige gemacht hat und einen größeren Schaden verursacht hat für die Firma? Also ich kann Ihnen bloß empfehlen, lesen Sie mal in das Buch von Roger Schenk, wenn Sie es in die Finger kriegen, rein, das ist zum... Ist auch so eine Ferienliteratur, das ist echt, der erzählt viele gute Geschichten. Sind die Rahmenbedingungen, unter denen sowas schief geht? Auch wenn man ihnen gesagt hat, was richtig ist, das heißt möglicherweise die Frage, gibt es sozusagen von der Situation her, in der was gemacht wird, Fertigkeiten, die man braucht? Also es geht zum Beispiel jetzt, was man vorher gesehen hat, sehr viel mehr auch um den Umgang, um Kommunikationsskills mit Umgang mit Kunden, was nicht so sehr jetzt direkt damit zusammenhängt, dass man sich jetzt mit den Rechnungen, Stromrechnungen im Detail auskennt. Naja, und das ist natürlich die Kernfrage, wenn man eben wirklich weiß, was das Kernproblem der Firma ist, dann kann man natürlich am besten helfen. Das Letzte war, was sind die wichtigen Dinge, die jemand wissen muss, aber ich denke, ein Angestellter wissen muss, aber ich glaube, das ist von den anderen so ein bisschen abgedeckt. Ja, jetzt sozusagen die deutsche Variante dazu aus dem Lehrbuch, die man ein bisschen schneller machen kann, die aber letztlich schon irgendwie aufs Gleiche rausläuft. Also es geht natürlich die Frage um Kompetenzdefizite, aber man sieht schon, die Gefahr ist da ein bisschen, wenn man jetzt diese klassische Methode anwendet, dass man jetzt hier irgendwelche Fragebögen bei den Führungskräften und Interviews und so macht, dass dann Dinge möglicherweise mitgeteilt werden, die gar nicht das Kernproblem darstellen. Da muss man eben sehr vorsichtig sein, darum habe ich jetzt diesen amerikanisch-radikalen Ansatz mal davor gesetzt. Weil da ist eben wirklich die Gefahr, dass man dann sozusagen mit irgendwelchen persönlichen Ansichten irgendeines Managers, was denn unbedingt jeder können soll, irgendwie abgespeist wird und das baut man dann in sein System rein und hilft der Firma nicht wirklich. Trotzdem ist es natürlich sinnvoll, solche Umfragen zu machen, mit den Leuten zu reden. Das lässt sich nicht vermeiden. Besser Interviews als vielleicht bloß Fragebögen. Arten von Bedarf kann man auch noch unterscheiden. Also zum Beispiel, dass man einen bestimmten Standard haben will. Was weiß ich, die Leute müssen Englisch sprechen, verhandlungssicher Englisch sein. Da gibt es bestimmte Niveaus, einfach, die fest definiert sind, bestimmte Tests, mit denen man das entscheiden kann. Man kann sagen, wir haben zum Beispiel einen bestimmten Durchschnittsniveau, das eingereicht, gehalten werden soll. Ja, was gibt es denn sonst noch so für Dinge? Zum Beispiel, dass Individuen wirklich, dass einzelne Personen Probleme haben, dass sie zum Beispiel im Mitarbeitergespräch sagen, es gibt Dinge, die muss ich tun, habe nie richtig gelernt. Das kann sozusagen die Ursache sein, warum so ein Bedarf entsteht. Es kann sein, dass irgendwelche Dinge einfach nicht funktionieren. Also zum Beispiel, dass die Kunden, die die Hotline angerufen haben, einfach danach serienweise ihre Verträge kündigen. Das wäre so ein Phänomen, wo man einfach sieht, das Problem ist wirklich demonstriert sozusagen. Dann kann es sein, dass so ein Bedarf dadurch entsteht, dass jemand sieht, wir werden jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit zum Beispiel die Fusion mit einem anderen Unternehmen haben. Denken Sie an die Austrian Airlines oder so, die jetzt mit der Lufthansa zusammengehen. Da werden sich natürlich viele Prozesse verändern und wird man bestimmt in Wien schon länger vorher darüber nachgedacht haben, was müssen wir denn jetzt tun, um unsere Leute zu schulen, dass sie damit zurechtkommen. Ja, und Qualifizierungsbedarf bei konkreten Ereignissen, das ist, denke ich, auch, wenn konkret jetzt mal irgendwas schiefgegangen ist und man stellt fest, es ist an einer bestimmten Stelle ausgelöst, dass man dann natürlich dadurch konkreten Qualifizierungsbedarf hat. Also solche Dinge im Extremfall, Störfallanalyse jetzt, wenn man auch bei den Kraftwerken bleibt, dass eben irgendwie pressewirksam Störfälle in den Kraftwerken auftreten, dann wird man natürlich schauen, woran liegt das, und vielleicht liegt es ja unter Umständen daran, dass eben ein Schulungsproblem oder zumindest eine Schulungsmaßnahme da was helfen kann. Das ist übrigens eine ganz interessante Sache, wo man von dem Roger Schenk auch wieder was lernen kann. So ein Störfall ist ja in der Regel ein Einzelfall. Also gerade bei den Atomkraftwerken oder so hat man ja das, die laufen ja die meiste Zeit ganz gut. Und ganz selten passiert mal irgendwas, was ein richtiges Problem ist und wo dann richtig reagiert werden muss. Genauso bei Piloten. Ja, die meiste Zeit fliegen die so dahin, da ist nichts Besonderes. Und irgendwann fällt aber doch irgendwie ein Triebwerk aus oder sonst was. Und da müssen sie richtig reagieren. Und da sieht man schon, dass das tatsächlich Lernanwendungen und Simulationen da eine große Rolle spielen in solchen Fällen. Also denken Sie an die Piloten zum Beispiel, die werden ja nicht ohne Grund regelmäßig in Flugsimulatoren gesteckt, und das ist für jeden, der mit denen mitfliegt, sehr gut, dass im Flugsimulator dann die verrücktesten Dinge passieren, dass dann eben die Situation erzeugt wird, dass jetzt das Triebwerk ausfällt und sozusagen drin geschult wird, darauf zu reagieren, was im Alltag überhaupt nicht passiert normalerweise oder in seiner ganzen Pilotenlaufbahn einmal oder so. Aber da muss er es halt richtig machen. Insofern ist es tatsächlich so, dass eben Störfälle und Schulungsmaßnahmen, das gerade seltene Störfälle, dass das ganz eng zusammenhängt, dass das da eine ganz wichtige Hilfe auch sein kann. Also ja, eine Geschichte, die vielleicht aus dem Roger Schenk Buch, bloß um den Spaß daran zu vermitteln, das zu lesen. Er sagt, die Leute am Flughafen zum Beispiel, die nach Waffen suchen, die zu schulen, ist tatsächlich eine wichtige Geschichte. Es reicht aber nicht, die zu schulen, dass man ihnen ab und zu mal zeigt, wie sie auf dem Monitor da erkennen, ob da eine Waffe drin ist, sondern die brauchen eigentlich am allerbesten eine Schulung on the job, dass ab und zu mal einer mit der Waffe durchgeht, der aber vom Flughafen ist oder von der Polizei, und sie den finden. Weil nämlich normalerweise kommt ja keiner mit der Waffe, das ist ja ganz selten. Das heißt, die sind auf die Situation dann letztlich gar nicht darauf vorbereitet, und die emotionale Grundhaltung ist schon mal, wird ja doch nichts sein, es ist ja nie was. Aber wenn jede Woche einmal einer kommt mit der Waffe und der dann am häufigsten den findet, irgendwie einen Preis kriegt oder so, einen Gehaltsbonus, dann sind die Leute natürlich deutlich motivierter und halten das Wissen auch sozusagen parat. Also insofern, das ist jetzt wieder so aus diesem Schenkbuch, eine Strategie, wie man jetzt die Ausbildung sozusagen integriert in das Unternehmen. Das muss nicht bloß immer so langweilig sein, dass man sagt, hier eine Unterrichtseinheit, wenn du durchlaufen hast, dann kannst du das, sondern es kann viel tiefer in die Abläufe des Unternehmens reingreifen. Okay, das ist jetzt nur, um nochmal abzusichern sozusagen, dass die Experten sich da schon relativ einig sind. Der William Horton, auch ein Consultant im E-Learning, der macht so was ganz Ähnliches. Das war der mit diesem bunten Bild vorher, mit dem Baum von Objectives. Und der sagt, auch am Anfang muss man ganz simple Fragen stellen, was ist das Kriterium für des Erfolgs für unser Unternehmen zum Beispiel. Und der zieht da so eine Fallstudie durch mit der Firma Gantt in den USA, die also so eine Projektplanungsmethode verkauft, diese Gantt-Charts, die eigentlich jeder kennt, zum Beispiel Microsoft Project kennt. Und die Antwort, die Gantt gegeben hat auf diese Frage, was ist das Wichtigste für Ihr Unternehmen, ist, mehr Kunden. Also es ist nicht immer so ganz offensichtlich, was da kommt. Bei denen geht es wirklich ausschließlich darum, sozusagen neue Kunden anzuwerben. Und das hat natürlich deutliche Wirkungen auf den Rest alles dessen, was man tut. Das heißt, man muss zunächst mal irgendwie das Kernziel verstehen und von da aus auf niedrigere Ebenen runterbrechen. Ja, okay, das Zitat können Sie sich selber durchlesen. Es ist wieder mal ein Zitat, dass eben die Zielsetzung zu verstehen letztlich das ist, was über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Ja, wie schaut jetzt so ein Ziel aus, also eine Objective Specification? Das beschreibt der William Horton sehr gut mit so einem Template, wo er sagt, letztlich muss man auf jeder Ebene, ob das jetzt ganz weit oben ist, das zentrale Ziel, oder ob es dieser Baum von Unterobjectives ist, es geht immer die Frage, was sozusagen will ich vermitteln, wem will ich es vermitteln und was muss der mitbringen, dem ich es vermitteln soll. Und da gibt es auch, also wem zu vermitteln ist relativ klar, das ist unsere Zielgruppe. Bei dem, was ich vermitteln will, wie gesagt, wir sind auf der Objective-Ebene. Es geht nicht um die Inhalte, sondern es geht darum, was sind die Ziele, die der am Ende können soll, also auf der Ebene dessen, was er in seinem Job nachher macht. Also er muss etwas tun können, er muss etwas entscheiden können oder er muss etwas gestalten können. Das sind die drei Hauptaktivitäten, die es gibt, zu denen man Dinge lernen muss. Also ich will eben zum Beispiel einen Projektplan optimieren, ich will entscheiden, ob ich das Projekt abbrechen muss oder ich will vielleicht einen neuen Projektplan zunächst mal gestalten, also aufstellen. Das wären also im Projektmanagement zum Beispiel drei so verschiedene Aktivitätentypen. Und dann ist natürlich die Frage, was muss ich sozusagen, wenn ich jetzt eintrete, um dieses Ziel anzustreben, was bringe ich mit an Fähigkeiten, an Wissen und auch an Einstellung zu der ganzen Sache. Es ist ja auch ein Unterschied, ob jemand begeistert ist für das Thema, was bei Projektmanagement vielleicht jetzt nur bei wenigen der Fall ist. Viele werden das als irgendwie notwendiges Übel empfinden. Und wohingegen vielleicht jetzt ein neues, beim Flughafenfeuer zu bleiben, eine neue Technik, mit der man mit irgendeinem tollen neuen Gerät jetzt irgendwie Waffen aufspüren kann, da kann schon sein, dass jemand, der dorthin geschickt wird, der einfach auch fasziniert davon ist und da Spaß dran hat, das zu beherrschen, dann ist es natürlich eine ganz andere Art, wie ich den ansprechen kann oder muss. Ja, wie gesagt, Primärziele sind solche Dinge, wie ich gesagt habe, eine bestimmte Sache tun, um was zu erreichen. Etwas entwerfen, im Extremfall, wir kennen es ja beim Programmieren, zum Beispiel einen Algorithmus entwerfen, der eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Entscheiden, ob ein bestimmtes System zum Beispiel geeignet ist, unsere Aufgabe zu erfüllen. Das wären Dinge, die wirkliche Lernziele, die als Primärlernziele bezeichnet werden. Und sekundäre Lernziele sind dann so Sachen wie, dass man eine bestimmte Sache von einer bestimmten Sache überzeugt ist, dass man eine gewisse Einstellung zu was hat, dass man eine Meinung zu was hat und insbesondere, dass man auch konkretes Wissen hat. Also das ist, denke ich, auch gerade in der neueren Literatur ganz extrem stark zu finden, dass das Wissen, das reine Faktenwissen, vergleichsweise eine untergeordnete Rolle hat. Das ist nicht das Entscheidende. Prozedurales Wissen vielleicht noch mehr, ja, weil Due Procedure ist ja, kann man als prozedurales Wissen ansehen, aber man sollte die Lernanwendung nicht daran ausrichten, was der Stoff ist, der zu vermitteln ist. Es ist leider zum Beispiel in den Schulen ja auch immer noch so, dass da einen Lehrplan gibt, in dem Stoff drinsteht, aber eigentlich geht es ja darum, sozusagen, was will ich denn insgesamt vermitteln. Ja, also jetzt diese Lehrveranstaltung hier, da geht es ja auch nicht darum, dass Sie hinterher dann die Abkürzungen EDI wissen und Ähnliches. Das ist nicht schlecht, wenn Sie das wissen, aber das Ziel des Ganzen ist, dass Sie ein Verständnis für diese Grauzone zwischen Psychologie, Pädagogik, Didaktik und Informatik entwickeln, so ein bisschen. Ja. Und das ist eigentlich das Kernstück. Ja, Adressatenanalyse ist natürlich, wir hatten ja vorher Ziel, also die generelle Problemanalyse, die Bedarfsanalyse und dann kam die Adressatenanalyse. Da geht es also darum, was sind das für Leute, denen wir hier was beibringen. Da ist die Liste aus dem Nigelmann-Buch ganz hilfreich, einfach eine Checkliste sozusagen. Sie finden ganz ähnliche Dinge, übrigens praktisch komplett die gleichen Listen im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion, wo man sagt, was ist denn eigentlich unsere Zielgruppe, die unser System bedienen können soll? Also jetzt fragen, was haben die für eine Ausbildung zum Beispiel, was haben sie für eine Funktion im Betrieb, ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich ein System mache, das für einen Arbeiter am Fließband sozusagen als Schulungsmaßnahme gedacht ist oder für die Manager, auch von der Zeit, die die Leute investieren können zum Beispiel. Da muss man natürlich eine ganze Menge wissen drumherum. Interkulturelle Aspekte, habe ich es also mit Leuten aus einem homogenen Kulturraum zu tun, dass ich mich darauf verlassen kann, bestimmte Assoziationen auch richtig zu wecken, oder muss ich möglicherweise damit zurechtkommen, dass Leute ganz verschiedene kulturelle Hintergründe haben und dann auch andere Assoziationen zu bestimmten Dingen. Also beliebtes Beispiel wäre sozusagen die Assoziation mit einer Farbe zum Beispiel. Ja, wenn Sie jetzt hier bei uns die Farbe Grün irgendwie in den Raum stellen, dann wird jeder irgendwie was Positives zunächst mal mit assoziieren, was relativ neutral ist, irgendwie es geht weiter, es ist gut so. Während im großen Teil der Welt die Farbe Grün ganz eindeutig als die Farbe des Islam identifiziert ist und damit ganz andere Assoziationen weckt. Ja, das ist einfach, kann durchaus auch positiv gemeint sein, aber trotzdem ist es einfach eine Sicht drumherum, die man einfach verstehen muss, wenn man jetzt sozusagen was entwirft und bestimmte Farben zum Beispiel massiv einsetzt. Handicaps, also Behinderte zum Beispiel, Hinderungen in irgendeiner Form. Und natürlich auch, ist es überhaupt eine homogene Gruppe? Kennen sich die untereinander, arbeiten die zusammen? Ja, das kann man wahrscheinlich nicht wirklich richtig lesen. Das muss man auch nicht im Detail lesen können. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem Hortonbuch. Also wenn Sie den nach dem Hortonbuch googeln, dann finden Sie auch seine Webseite mit dem Material. Da steht das auch. Daher kommt das. Aber das gibt sozusagen einen Eindruck davon, wie detailliert die tatsächlich in so einem Beratungsunternehmen die Analyse betreiben dessen, was die Zielgruppe ist. Also da oben die Identifikation des Projekts, das ist jetzt nicht so unser Problem, aber dann hier zum Beispiel Learners, Description. Da heißt es also, Middle and Upper Managers who need to read and interpret Gantt Charts typically supervise those who actually construct the Gantt Charts. Dann Job Function, Education, die haben normalerweise einen Business Degree und Training in Corporate Policies, but no specific training in reading Gantt Project Charts. Ja, also wird also genau gesagt, was man da erwarten kann von denen. Age Range, also Altersgruppe 30 bis 65, 60% männlich, 65% Nordamerikaner, also US und Kanada Bürger. Was wollen sie denn erreichen? Sie wollen eben lernen, dass sie so Gantt Charts lesen können. Warum nehmen sie das, kommen sie zu dem Kurs? 65%, um einfach müssen, um ihren Job auszuführen, auf Befehl ihres Chefs das tun können. Das ist ganz simpel. 20% sind der Meinung, dass sie das zur persönlichen Weiterbildung machen. Wann werden die lernen? Also 85% während der normalen Arbeitszeit, 5% am Abend, 10% am Wochenende. Klingt jetzt ein bisschen sehr detailliert, ist aber natürlich extrem hilfreich. Ist das eine Sache, wo man davon ausgehen kann, dass die Leute sozusagen mal ein paar Tage freigestellt werden, damit zu arbeiten? Oder müssen sie das in ihre Freizeit reinquetschen? Dementsprechend, wenn sie es in die Freizeit reinquetschen will, dann werde ich nicht Einheiten machen, die man 2 Stunden am Stück durcharbeiten muss und sonst irgendwie nichts versteht, zum Beispiel. Wo lernen die? Also im Büro zum Beispiel. Da sieht man jetzt richtig voll die amerikanische Welt, 30% im Cubicle. Gibt es bei uns überhaupt nicht, diese kleinen Einheiten, in die Büroräume eingeteilt werden. Umgebung, jetzt brauchen wir jetzt alles. Computer Skills zum Beispiel, was können die? Die haben also E-Mail-Kenntnisse, Webbrowser, kennen Textverarbeitung. Sie können zum Beispiel keine Makros schreiben, sie können nicht programmieren, sie können keine Software installieren und sie haben interessanterweise keine Erfahrung in Chat und Messaging, was wahrscheinlich sich über die Generationen ändern wird. Sprachkenntnisse, wie schnell können Sie schreiben? Gibt es Behinderungen, die man berücksichtigen muss? Da heißt es ja none beyond these implied by the demographics of learners, also keine ungewöhnlichen. Hardware, mindestens ein Pentium 2 Prozessor mit 100 MHz, der mindestens 24 MB RAM hat, schon ein bisschen älter das Ganze, Windows 98. Was ist die durchschnittliche Geschwindigkeit der Netzverbindung zum Internet, Bandbreite? Ja, das wird da alles abgefragt. Und wenn man so ein Merkblatt sozusagen hat, so ein Formular, das man ausfüllt, das ist schon ganz hilfreich, denke ich, weil man sonst eben erstens mal bestimmte Dinge zu fragen vergisst und auch, es ist ja auch die Gefahr sehr groß, wenn man nun feststellt, die arbeiten möglicherweise sehr viele am Flughafen über eine WLAN-Anbindung, die total überlastet ist oft und haben deswegen dann eine ganz niedrige Bandbreite, dann wird man vielleicht sparsamer sein mit den Movies, die man in seine Anwendung einbindet und Ähnliches. Oder Dinge vorweg installieren und nicht übers Netz laden. Also alle diese Sachen können direkte Auswirkungen auf das Design haben. Ja, ich habe gesagt, das waren jetzt die zwei Bereiche, die mich sozusagen zentral in der Analyse interessieren. Natürlich gibt es weitere Analysebereiche, nämlich den Lernstoff selber zu analysieren, und zwar aus der Perspektive der Lernenden selber, um letztlich auf die Lernstrategien zu kommen. Da muss man unterscheiden zwischen dem deklarativen Wissen und dem prozeduralen Wissen. Und eine Möglichkeit, zum Beispiel deklaratives Wissen aufzuschreiben, zunächst mal, wenn man noch keine feste Struktur hat und die Struktur erst entwickeln muss, selber als Entwickler der Lernanwendung ist man kein Spezialist in dem Themengebiet selber. Man kann ja also jetzt keine Gantt-Charts entwickeln oder kennt sich ja mit der Abrechnung von Stromrechnungen in Elektrizitätsunternehmen nicht aus, aber man muss sich das sozusagen erklären lassen, sind die Inhalte dort. Und eine Möglichkeit, das aufzuzeichnen, wären diese Mindmaps. Also hier ist eine Mindmap von einem Marienkäfer. Da sieht man, es gibt Synonyme für den, es gibt Merkmale, es gibt Nahrung. Bei den Merkmalen gibt es drunter wieder die Färbung. Bei der Färbung ist ein Unterphänomen die Punkte. Da gibt es auch Software übrigens, mit denen man Mindmaps schön zeichnen kann und verwalten kann und dann auch strukturieren kann in eine Baumform oder so, dass man es, wenn man dann eine bestimmte Struktur gefunden hat. Aber die sind eine sehr hilfreiche Darstellungsform, wenn man sozusagen noch für einen selber unstrukturierten Stoff hat, dass man sozusagen einfach mal hinmalen kann, was hängt denn mit welcher Sache eigentlich zusammen. Wäre also eine Möglichkeit. Ja, ein prozedurales Wissen, da gibt es natürlich verschiedene Aktivitäten, also Dinge, die wir wirklich beobachten können, aber auch Dinge, die sozusagen nicht beobachtbar sind, die im Kopf der Menschen passieren, die man bloß indirekt mitkriegt. Es gibt Dinge, die als Hintergrundwissen Verhandeln beeinflussen. Es gibt Reize sozusagen, die Handeln erst auslösen oder Handeln bei anderen auslösen. Also das ist zunächst einmal ein Versuch, sozusagen überhaupt den Stoff aufzuschreiben, wird nicht so detailliert sein können wie jetzt bei dieser Lerneranalyse, weil man da eben, wenn man alle Fragen stellt, dann natürlich zu den ganzen Lehrbüchern kommt, aber zumindest eine grobe Skizze dessen, was sind die Aufgaben, um die es geht, wie sind die strukturiert, spielt natürlich auch eine Rolle. Ja, und dann ganz praktisch natürlich, ich muss wissen, welche Ressourcen habe ich. Personal, also jetzt für die Entwicklung, ja, wann muss ich fertig sein, was ist das Geld, kriege ich Rechte, kann ich davon ausgehen, dass Rechte am bestimmten Material da ist, also zum Beispiel firmeninternes Schulungsmaterial ist der Regel so, dass die Rechte bei der Firma liegen, aber das muss man eben auch klären, hat dann vielleicht auch die Konsequenz, dass dann unser gesamtes Produkt natürlich entsprechend unter das Urheberrecht fällt möglicherweise. Also das sind alles Ressourcen, um die es geht. Sind wir im klassischen Managementbereich, Projektmanagementbereich, dass man eben die Ressourcen vorher abzuschätzen uns oft ziemlich schwer tun. Das heißt, im Detail wird das oft erst später erkennbar, was aber jetzt zunächst mal ein klassisches Problem für jedes Projekt ist. Und Kosten habe ich jetzt einfach bloß mal aufgelistet, dass man sieht, was eben auch bei so einem E-Learning-Projekt, E-Learning-Entwicklungsprojekt alles so zusammenkommen kann. Ich habe zum Beispiel jemand, der mir meine Grafiken macht, einen freien Mitarbeiter oder meine Texte schreibt oder bloß Korrektur liest, wie auch immer, bis hin, dass ich eben Telekommunikationskosten habe, dass ich vielleicht Mieten für mein Büro irgendwie abrechnen muss. Also da sind wir im Bereich der Kalkulation, was das Ganze letztlich dann kosten soll. Und auch da wieder das Problem, dass man oft einen Kostenrahmen hat und natürlich eine vernünftige Kalkulation hier braucht, um dann zu verstehen, was man tatsächlich vernünftigerweise an Leistung erbringen kann, ohne dass man dann wirklich am Ende drauf zahlt. Das ist das alte Problem bei der Kalkulation, wenn man hier Dinge, Kostenfaktoren vergisst, dann, gerade wenn man jetzt freiberuflich in dem Geschäft unterwegs ist, dann kommt am Ende irgendwie kein Gewinn mehr rüber. Aber da sind wir mitten in der BWL drin. Ich habe das auch nur noch hingeschrieben, um nochmal klarzumachen, es ist tatsächlich Bereiche des eigentlich irgendwie der Psychologie, das BWL, jetzt dann gleich noch verstärker betont, der Didaktik und der Informatik, die da eine Rolle spielen, wenn man sowas entwirft. Das ist durchaus anspruchsvoll. Ja, Didaktik habe ich gesagt. Jetzt noch ein paar Minuten ein bisschen was über das Thema didaktisches Grundkonzept. Nicht, dass ich davon jetzt wirklich ganz viel verstehen würde. Das ist jetzt auch aus der Literatur natürlich genommen. Und auch da wieder so ein bisschen die zwei Beispiele, in dem Fall ein bisschen mehr aus der deutschsprachigen Literatur, aber auch ein paar kleine Ausschnitte noch aus dem Buch von Horton. Also man muss generell, wenn man didaktische Entscheidungen trifft, natürlich mal sozusagen zwischen einer groben und einer detaillierten Ebene unterscheiden. Also strategisch und taktisch könnte man vielleicht sagen. Die strategisch-didaktische Entscheidungen sind solche Fragen wie, auf welchem Abstraktionsniveau richte ich jetzt meine Anwendung aus? Ja, wenn ich jetzt hier bei Ihnen irgendwie was erklären kann, dann kann ich relativ abstrakt Zusammenhänge erklären, weil Sie geschult sind darin, das zu machen. Das heißt, es hängt natürlich mit den Ergebnissen der Lerneranalyse zusammen. Das heißt, wir sind jetzt dabei, sozusagen auf der Basis dieses Wissens, das wir vorher haben, sozusagen zu entscheiden, ganz grob, was ist die Abstraktionsebene, auf der wir arbeiten können. Was ist die Kommunikationsrichtung zum Beispiel? Ist es Frontalunterricht oder ist es ein Gruppenunterricht, Sozialformen des Lernens? Was sind grundsätzlich die Lerneraktivitäten, die wir in Frage kommen? Also habe ich die Möglichkeit, die Leute zum Beispiel in irgendein Praktikum zu schicken und danach berichten zu lassen oder sitzen die bloß am Bildschirm? Das sind Entscheidungen, die jetzt abhängig von allem dem, was wir vorher an Rahmenbedingungen festgelegt haben in der Analyse eben, zu treffen sind. Es hängt vom Budget ab, es hängt von der betrieblichen Situation ab, von der Fragestellung. Und man sieht schon, das sind jetzt letztlich Dinge, die nur mit sozusagen einem gewissen Common Sense auch wirklich entschieden werden können. Im Detail geht Didaktik natürlich dann runter in die Strukturierung des Lehrstoffs, in die Frage, wie sind die Modalitäten, also wird das als Bild präsentiert, als Text, da hatten wir in den letzten Vorlesungen ausführlich darüber Diskussionen, über die pädagogischen Methoden, Interaktionsdesign, auch ein bisschen über Motivationsdesign, was, denke ich, in der nächsten Vorlesung, glaube ich, nochmal kommt. Da gibt es ein bisschen auch sozusagen Theorien darüber, wie man die Motivation gestalten kann aus der Psychologie raus oder beeinflussen kann. Ja, hier ist das jetzt aus dem Negemann-Buch in drei Ebenen unterteilt. Also die dritte Ebene ist dann Gestaltung im Detail, also wo ist jetzt auf welcher Webseite welches Element. Ich denke, dass die drei Ebenen vielleicht sogar ein bisschen zu verwirrend sind. Genau genommen, denke ich, ist die Hauptunterscheidung, die man braucht, sind globale strategische Entscheidungen, die den Rahmen setzen und auf dieser Analyse vorher aufbauen. Zum Beispiel die Frage, muss ich jetzt Spezialhardware beschaffen oder sowas? Und dann die lokalen taktischen Entscheidungen, wo ich Lernziele sozusagen immer weiter runterbreche und dort im Feinen sozusagen arbeite. Ich glaube, diese Unterscheidung ist zunächst mal wichtig. Ja, wenn wir jetzt wieder ein bisschen hemdsärmeliger amerikanisch werden, da war jetzt die Frage, welche Lerneraktivitäten gibt es? Auf Deutsch sehr vorsichtig formuliert. Hier sind es Learning Activities bei Horton. Und wir hatten ja schon gesagt, da gab es dieses Dreieck rechts mit Absorb, Do und Connect. Also Absorb heißt, dass ich mich in Dinge sozusagen rein versenken kann. Do heißt, dass ich irgendwas wirklich praktisch mache. Und Connect heißt, dass ich eine Verbindung herstelle zu dem, was mein Leben sonst ausmacht. Und Absorb Activities bedeutet im Wesentlichen zuhören, lesen, beobachten. Das können also die klassischen Präsentationen sein, wie hier, dass Geschichten erzählt werden, dass ich Bücher lese, dass ich irgendwo hingehe, Leuten bei der Arbeit zuschaue. Das wären typische Absorb-Activities, wo ich im Wesentlichen mich in die Situation reinversetze und das aufnehme, was da passiert. Do-Activities heißt, dass ich wirklich was ausprobiere oder entdecke. Das kann heißen, ich gehe in die praktische Situation, ich muss wirklich was tun und habe dann natürlich auch Feedback, ob ich es richtig gemacht habe. Ich stehe vor einem Rätsel und muss das irgendwie lösen, muss was rausfinden oder ich mache Spiele, in denen ich was lernen kann. Ja, und Connect Activities, wo man das sozusagen zum Verbindungen herstellen soll, zum Vorwissen oder zum Leben und der Arbeitswelt. Da gibt es so verschiedenste Dinge, zum Beispiel den Leuten so Abwägungsaufgaben zu stellen, also wenn Sie jetzt an Ihrem Arbeitsplatz in der Situation sind, Sie müssen dieses und jenes entscheiden, wie würden Sie das machen auf der Basis dessen, was Sie jetzt gelernt haben, Leute eigene Geschichten erzählen zu lassen, aus ihrem Arbeitsleben zum Beispiel, den Leuten ganz konkret, wenn man ihren Job kennt, wenn man weiß, was die tun müssen, zu zeigen, wo denn Anwendungsstellen für das Gelernte in ihrem Alltag sind, die Leute suchen zu lassen, dass sie wirklich irgendwie Material zu einem bestimmten Thema zum Beispiel, wo gibt es denn, welche verschiedenen Arten von Handbüchern gibt es denn überhaupt in unserem Betrieb, die über dieses und jenes Thema was sagen, dass sie wirklich recherchieren müssen oder dass sie eben wirklich auch selber was neu schreiben müssen, dass sie einen Aufsatz schreiben müssen zum Beispiel oder ähnliches. Das wären also Connect-Activities. Und man sieht schon, es ist ein relativ großer Spielraum eigentlich, den man da hat. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann ich Design jetzt, wie kann das überhaupt funktionieren, wie kann ich das lernen? Also wir als Ingenieure haben natürlich auch das Problem, wie man Design eigentlich unterrichten und lernen kann. Design beruht, egal ob ich jetzt ein Auto oder ein Softwaresystem entwerfe oder eine Lernanwendung, immer auf Erfahrung und Intuition. Und es gibt wenige Versuche der Ingenieurskunst, das sozusagen so objektiv klarzumachen. Da so kochrezeptmäßig, in der Situation müssen wir dieses Design anwenden. Letztlich, wie gesagt, ist der erste Satz das Wichtigste. Erfahrung und Intuition ist das, was es wirklich ausmacht. Aber trotzdem ist es natürlich hilfreich, auch in dem Sinn, Erfahrung anderer Leute sozusagen aufnehmen zu können, dass man solche Kochrezepte, so gut es die gibt, eben versucht, sich zu vergegenwärtigen. Und da gibt es schon in verschiedenen Disziplinen Traditionen dafür. Also klassisch ist zum Beispiel die Architektur, in der es Entwurfsmuster gibt. Der eine oder andere hat das bestimmt in der Softwaretechnik schon getroffen, dass da auch Entwurfsmuster gibt. Ja, und jetzt ist die Frage, gibt es sowas wie Muster des pädagogischen Designs? Kann man da sozusagen so Standardverfahren finden? Und ich habe jetzt zwei Sachen noch für die letzten paar Minuten vorbereitet, die man nicht wirklich im letzten Detail durchgehen kann, auch weil es zumindest das erste sehr viel Stoff ist. Aber das sind so didaktische Standardmodelle, die eben aus der Literatur kommen. Das eine ist deutschsprachige Quelle und das andere ist von Garnier. Ich glaube, das ist im Original Französisch, aber im internationalen Raum sehr verbreitet. Das eine ist sehr spezifisch, das andere ist recht generell. Ja, also das erste nochmal hier nach Rosa und Co-Autoren, die sagen nicht pädagogische Entwurfsmuster dazu, die sagen anders dazu, aber das sind schon solche ähnlichen Dinge. Es geht zunächst mal um sogenannte Basismodelle bei denen. Die sagen, es gibt durchnummeriert eine ganze Menge von Basismodellen, wie ich Lernsituationen überhaupt gestalten kann. Und wenn ich jetzt im Design bin, dann habe ich sozusagen hier so einen Katalog, wo ich mir auswählen kann, was wären denn mögliche Wege dort dran zu gehen. Das ist im Prinzip jetzt eine detailliertere Fassung dessen, verfeinerte Fassung ein bisschen dessen, was wir auf der Folie von Horten mit diesen groben drei Klassen von Aktivitäten hatten. Zum Beispiel Lernen durch Eigenerfahrung, entdeckendes Lernen im Sinn von Problemlösen, betrachtendes Lernen, Lernen von Strategien. Sie sehen, da werden also durchaus sehr feine Unterschiede gemacht und jeweils wird gesagt, das ist jetzt nichts zum Auswendiglernen, sondern was zum sozusagen mal kennenlernen und vielleicht in der konkreten Situation dann nachlesen, wird jeweils noch dazu gesagt, was das Ziel jeweils ist, zum Beispiel bei Konzeptbildung, Aufbau von vernetztem Wissen und was die Voraussetzungen sind. Also zum Beispiel, oder nicht die Voraussetzungen, sondern die Merkmale sind des Ganzen, was ich da sozusagen bei dieser Art von Basismodell habe. Also beim Konzeptbildung werde ich zum Beispiel größere Zusammenhänge in dem Fachgebiet verstehen wollen. Da geht es nicht so sehr jetzt um Detailkenntnisse. Ja, und Sie sehen, da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Dingen. Routinebildung bei Fertigkeiten zum Beispiel. Wert- und Identitätsaufbau, was besonders schwierig ist, Lernen von Verhandeln. Also eine ganze Reihe von verschiedenen Basismodellen. Ob das jetzt eine vollständige Liste ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Die Autoren scheinen das zu behaupten, dass das im Wesentlichen alle Lernsituationen abdeckt. Ich berichte das jetzt einfach mal hier. Was interessant ist, ist, dass die natürlich zwei verschiedene Ebenen unterscheiden. Das eine sind diese Basismodelle. Die haben wir gerade angeschaut. Die geben, Moment, das sind die Basismodelle hier. Da gibt es also eine ganze Anzahl, diesen Katalog von 12. Und die geben bestimmte Schritte vor. Wir werden gleich einzelne Basismodelle anschauen, die, ich kann ja gleich nochmal weiterblättern. Ja, das wäre also zum Beispiel bei Lernen durch Eigenerfahrung. Da werden grundsätzlich bestimmte Schritte vorgegeben, in denen das passieren soll. Diese Schritte können aber durch den im Feindesign, wenn man wirklich unterrichtet, natürlich noch weiter verschieden ausgestaltet werden. Das heißt, ich habe für einen bestimmten Schritt in dem Basismodell habe ich jede Menge verschiedene didaktische Methoden, wie ich das umsetzen kann. Also diese Bildchen hier sollen heißen, hier wird zum Beispiel ein Vortrag gehalten, wenn ein Rechteck ist, wenn ein Dreieck ist, da wird irgendwie was ausgearbeitet oder die Leute befragt. Hier haben wir eine Diskussion, eine Gruppendiskussion. Im Sternchen heißt, dass sie was lesen müssen und selber dann arbeiten dran. Und Sie sehen, was das bedeuten soll, ist, dass das gleiche Basismodell der einzelnen wichtigen Schritte, dass das durchaus in verschiedener Art und Weise noch dann im Detail abgebildet werden kann. Das nennen dann Oberflächenstrukturen. Ja, vielleicht ein, zwei Beispiele. Sie sehen, ich habe noch mehr Basismodelle jetzt abgebildet hier auf den Folien, aber wir werden das vielleicht mal zwei oder so beispielhaft anschauen. Also zum Beispiel Lernen durch Eigenerfahrung könnte in diesen 5 Schritten passieren, dass man zunächst mal das Handeln im Kontext sozusagen vorstellt, dass man eine ganz abstrakte Idee zunächst mal vermittelt, um was es jetzt im Folgenden eigentlich geht, was der weitere Ablauf sein wird. Das macht nur Sinn dadurch, dass wir sozusagen sagen, danach passiert das Handeln im Kontext. Also die sollen jetzt wirklich lernen, mit einem bestimmten System umzugehen, zum Beispiel den Serienbrief in Word zu schreiben oder so. Das heißt, da wird im zweiten Schritt eine konkrete Aufgabe gemacht, wird wirklich konkret jetzt so ein Serienbrief gebaut. Man schaut, was da tatsächlich passiert. Damit man das kann, wird man natürlich vorher sozusagen die grobe Vorstellung vermitteln, was denn jetzt überhaupt passiert, was die nächsten Schritte sind. Also der erste Schritt. Dann das dritte ist Reflexion über Weg, Sinn und Ziel der Handlung. Also das sozusagen dann irgendwann mal aufzuhören, zu überlegen, was habe ich gemacht, wo sind möglicherweise Fehler, wo müsste ich jetzt weitergehen. Dann dieses Ergebnis, das wir da haben, sozusagen versuchen auch noch ein bisschen zu übertragen. Kann ich dann eine allgemeine Strategie daraus entwickeln, dass ich zum Beispiel an bestimmten Stellen, wo ich jetzt Schwierigkeiten habe mit der Funktion, die Hilfefunktion benutzen muss, dass ich ein Handbuch hole, dass ich vielleicht bestimmte Quellen im Web oder so finde, die mir generell immer weiterhelfen. Und dann eben letztlich die Frage, wie kann ich das sozusagen in mein Leben einbauen, in größere Zusammenhänge einbauen. Das wären sozusagen verschiedene Schritte, in denen hier dieses Basismodell aufgegliedert ist. Ja, und Sie sehen, das wird für alle diese Basismodelle einzeln durchgegangen. Also zum Beispiel Problem lösen, da geht es um Gravitation. Problemgenerierung zuerst mal, die Lernenden sollen das Problem entdecken. Also wir machen irgendwie zum Beispiel einen Film oder irgendwie anders, zeigen wir, dass ein Astronaut auf dem Mond einen Hammer und ein Papier fallen lässt und die gleichzeitig am Boden ankommen, obwohl der Hammer viel schwerer ist. Formulierung des Problems ist dann relativ einfach. Ja, Lösungsvorschläge, was sind denn jetzt eigentlich, woran kann es liegen? Es gibt keine Atmosphäre und was hat das Ganze mit der Schwerkraft eigentlich zu tun? Warum schweben die Astronauten nicht? Also gibt es wirklich Schwerkraft oder nicht dort? Dann kann man Lösungswege sich überlegen. Also ich kann wirklich anfangen, selber jetzt auf der Erde mit Hammer und Papier zu experimentieren. Oder irgendwie mit einer luftleeren Röhre mal rumspielen, Sachen drin, die ich versuche, Vakuum-Sachen runterfallen zu lassen, kann Computersimulationen machen. Und der letzte Schritt ist dann, vielleicht das Ganze auf so weit zu verallgemeinern, dass man vielleicht sogar bis zum Gravitationsgesetz kommt. Also das wären jetzt so didaktische Grundstrukturen, wo ich sagen kann, diese Schritte, die gehören typischerweise der Reihe nach irgendwie dazu. Von denen kann ich im Detail abweichen natürlich, ich kann sie anders umsetzen, als sie da stehen. Aber es ist sozusagen ein Katalog, auf den ich schon mal zugreifen kann. Solche Kochrezepte des Entwurfs eben, wo ich nachschlagen kann, was könnte denn da sozusagen sinnvollerweise gemacht werden. Ja, wie gesagt, ich habe nicht vor, weil wir auch keine Zeit mehr haben, die jetzt alle im Detail durchzugehen. Das Einzige hier möchte ich Sie dringend auf dieses SQ3R aufmerksam machen, wenn Sie Texte lesen, das ist bloß eine Randbemerkung, wenn Sie öfter Texte lesen und die verstehen wollen, lesen Sie sich diese Webseite mal durch. Das ist eine ganz konkrete Strategie des Textlesens und Textverstehens, die man da lernt. Die hilft einem, ist ganz simpel und die hilft einem ein ganzes Stück weiter. Kommt hier nur als Beispiel eigentlich rein, weil man bestimmte Strategien, wie zum Beispiel diese hier unterrichten will. Und dann können Sie mal überlegen, wie kann man denn sowas jetzt, so eine Textlesestrategie, wie würde ich die denn jetzt in einem System umsetzen? Ja, vielleicht zum Abschluss noch eine ganz andere Quelle, ganz kurz angedeutet, wo jemand sozusagen auch Kochrezepte für didaktischen Entwurf gegeben hat. Oh, das Step 6, das sollte auch Event 6 sein, sorry, das stand vorher mal Step und ich habe die auf Event umgetauft, bis auf eine Stelle. Die 9 Events of Instruction von Garnier, das ist sozusagen ein ganz standardmäßiges Kochrezept, das so einfach klingt und trotzdem nicht ganz so häufig umgesetzt wird. 9 Schritte sozusagen, die man braucht, um was rüberzubringen, um es mal ganz banal zu sagen. Aufmerksamkeit erwecken zunächst mal, den Lernern bewusst zu machen, was die Ziele sind, anzuschließen an Vorkenntnisse, den Inhalt tatsächlich zu präsentieren, ein kleines Stück, dann zu helfen, zum Beispiel mit Übungsaufgaben, mit Beispielen, mit Geschichten, dann dafür zu sorgen, dass das tatsächlich geübt wird, bei der Übung Feedback zu geben, zu erzeugen, natürlich auch vielleicht zu benoten, zu bewerten in gewissen Grenzen und dafür zu helfen, dass das Ganze sozusagen nicht einmalig bleibt, sondern behalten wird, indem es entweder wiederholt geübt wird oder wirklich in die Alltagssituation im Job eingetragen wird, eingebracht wird. Klingt ganz einfach und diese Listen zu lesen ist auch immer eine Sache, aber sozusagen jetzt konkret dem allen zu folgen, wenn man wirklich eine Lernsituation entwirft, das ist gar nicht so einfach letztlich. Und Sie sehen das dann auf der letzten Folie, aber die wiederholt eigentlich zum Teil das, was wir vorher hatten, sozusagen nochmal der Bogen geschlagen wird. Sie sehen, dass der Garnier eben geleitet von diesem Ziel, so sollen diese 9 Schritte des Lernens sein, eben auch wieder eine Entwicklungsmethodik so ein bisschen entworfen hat. Und dort finden Sie dann auch wieder den großen Teil dessen, was wir vorne schon an anderen Stellen gesehen hatten. Das ist eigentlich nur noch sozusagen eine Abrundung, dass das bei verschiedensten Autoren in verschiedener Form immer wieder auftaucht. Zum Beispiel eine Hierarchie von Zielen, die Charakteristiken der Lerner, die summative Evaluation am Schluss, wie es ganz am Anfang in diesen Prozessmodellen drin war. Ja, jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, nach 2 Minuten zu überziehen, wenn das stimmt. Ja, 5 Minuten sogar. Tut mir leid, ich musste ja ein bisschen später anfangen, weil der Rechner am Anfang gesponnen hat. Ja, Dankeschön für heute und nächste Woche geht es da weiter.